Wir hören als Text für die heutige Predigt den klassischen Text zum heutigen Epiphanias-Tag, Matthäus 2, 1 bis 12. Ich habe mich kurzfristig umentschieden, statt Jesaja 2, Matthäus 2. Als Jesus in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes zur Welt gekommen war, siehe, da kamen Sterndeuter aus dem Morgenland nach Jerusalem und fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Als der König Herodes davon hörte, geriet er in Aufregung und ganz Jerusalem mit ihm. Und er ließ alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden solle. Sie antworteten ihm, in Bethlehem in Judäa, denn so steht es durch den Propheten geschrieben. Und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel weiden wird. Darauf rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und wollte von ihnen genau erfahren, wann der Stern erschienen sei. Und er schickte sie nach Bethlehem mit den Worten, geht und forscht nach dem Kind. Sobald ihr es gefunden habt, meldet es mir, damit auch ich hingehen und ihm huldigen kann. Auf das Wort des Königs hin machten sie sich auf den Weg und siehe da, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, überkam sie große Freude. Und sie gingen ins Haus hinein und sahen das Kind mit Maria, seiner Mutter. Sie fielen vor ihm nieder und huldigten ihm, öffneten ihre Schatztruhen und brachten ihm Geschenke dar, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Weil aber ein Traum sie angewiesen hatte, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land. Liebe Gemeinde, es gehört zur Ironie, könnte man sagen, des ganzen Lebens Jesu und seiner Sendung, was sich hier schon gleich nach seiner Geburt zeigt. Ganz Jerusalem hatte von diesem neugeborenen König der Juden nicht die geringste Ahnung, aber Heiden kommen aus der Ferne und halten Ausschau nach dem Welterlöser, der aus Israel kommen soll. Dabei waren die prophetischen Verheißungen über dieses Kind und über den Ort seiner Geburt altbekannt. Dass Herodes in Aufregung gerät, als er von dieser Geburt hört, das ist ganz logisch. Er ist besorgt um den Erhalt seiner Macht. Doch wenn es heißt, ganz Jerusalem sei ebenfalls in Aufregung geraten, dann ist das eigentlich nicht verständlich. Denn von allen außer Herodes wäre jetzt viel mehr als bloße Aufregung zu erwarten gewesen. Denn wer wirklich in der Hoffnung und Erwartung Israels gelebt hat, der müsste mit dieser Nachricht von Jesu Geburt von einer mindestens ebenso großen Freude erfüllt worden sein, wie sie die Sterndeuter erfüllte, als sie seinen Stern sahen. Doch weit gefehlt. Der Verheißene ist da, sogar am Ort der Verheißung. Doch die, die das wissen könnten, sehen keinen Anlass, sich dem wirklichen und lebendigen Gott darzustellen, wo er ist, und daraus die Konsequenzen zu ziehen. Nein, der Geborene bleibt unentdeckt, aber Heiden kommen zum Glauben. Diese erstaunliche Tatsache ist für den Evangelisten Matthäus Grund genug, mit einem Siehe darauf hinzuweisen. Lueg, schau an, ei, ei, ein Ausdruck des Erstaunens jedenfalls. Der Widerspruch, der hier vorliegt, ist teilweise erklärbar, gewiss. Aber ich denke, er zeigt deutlich, dass es vielleicht doch ein Irrtum ist, Wenn wir meinen, es sei allein unser Entscheid, welcher Religion wir zugehörig sein wollen oder nicht, jeder solle einfach nach seiner Fasson selig werden. Nein, wenn Gott einen Menschen erwählt und beruft, dann ist das seine und gerade nicht dessen Sache. Und handle es sich auch um einen Heiden. Daraus jetzt aber schließen zu wollen, dass Gott einfach überall zu finden sei, da muss man muss quasi nur zugreifen, wo man ihn antrifft. Die ganze Menschheit ist sozusagen sein Volk. Das wäre wiederum ein Irrtum. Nein, vielmehr gewährt Gott allen, die Christus annehmen, Anteil an dem Heil, das da leibhaftig in die Welt eingegangen ist. Aber dieses Heil hat seinen ganz bestimmten, genau definierten Ort, nämlich hier in Jerusalem, wohin die Völker in der letzten Zeit wallfahrten werden und ebenso Könige aus der Ferne die Geschenke bringen, wie es zum Beispiel Psalm 72 beschreibt, den wir in der heutigen Lesung gehört haben. Diese letzte Zeit ist jetzt also angebrochen. Das prophezeite Heil erfüllt sich. Die ganze Menschheit befindet sich in der neuen Situation, dass alle kommen dürfen. Und seither währt diese Zeit der Mission, also der wunderbaren weltweiten Sammlung des großen ökumenischen Gottesvolks. Jetzt stehen die Türen offen. Liebe Gemeinde, noch ein weiteres Detail gibt in dieser Legende von den Sterndeutern aus dem Morgenland Anlass zum Staunen. Ausgerechnet dieser Stern hat die Sterndeuter aufbrechen lassen und ihnen den Weg nach Jerusalem und Bethlehem gewiesen. Dabei ist Astrologie damals gar kein so harmloses Unterfangen, wie es für uns heute den Anschein macht. Für Heiden sind nämlich die Sterne personhafte Wesen, also Götter, mit furchtbarer Macht. Und wo solche Sterngucker an anderen Stellen in der Bibel erwähnt werden, werden sie recht unsanft behandelt. In Jesaja 47 heißt es zum Beispiel im Vers 13, mit deinen vielen Beratern hast du dich herumgequält, sollen sie doch hertreten und sollen dir doch helfen, die den Himmel einteilen, die in die Sterne schauen, die an jedem Neumond wissen lassen, was über dich kommen wird. Sieh, wie Stoppeln sind sie geworden, das Feuer hat sie verbrannt. Sie können ihr Leben nicht retten aus der Gewalt der Flamme. Das ist dann Vers 14. Ist es also nicht seltsam, liebe Gemeinde, dass hier in der Weihnachtslegende der Stern eine im wahrsten Sinne des Wortes wegweisende Funktion erhält? Nun, diese Frage deutet in zweifacher Hinsicht auf die Mitte dessen, was sich in dieser Erzählung ereignet. Zum einen bei diesen Sterndeutern, wenn solche Heiden zu Jesus kommen, bedeutet das für diese Herzukommenden gleichzeitig eine grundlegende Wendung, einen Abschied von dem, was sie früher gedacht und geglaubt und getan haben. Man weiß, dass solche Magier, griechisch Magoi, wie sie genannt werden im griechischen Text, für Jesus nach seinem Tod, das heißt auch für die Apostel, starke Konkurrenten, in Anführungszeichen, gewesen sind. Hier mussten also Wahn und Irrglauben überwunden und Götter gestürzt werden, damit aus diesen Sternenanbetern Christusanbeter werden konnte. Das ist die große und grundsätzliche Bedeutung dieses Niederkniens der Sterndeuter vor dem Kind in Bethlehem, das wir in den prunkvollen Gemälden alter Meister hundertfach dargestellt finden. Das ist nicht mehr das Geschöpf anstelle, dass sie nicht mehr das Geschöpf anstelle des Schöpfers verehren. Hier vollzieht sich die Entgötterung der Welt. Das ist das, was diese Sterndeuter von allen, die sich mit neuen esoterischen Heilslehren befassen, grundsätzlich unterscheidet. Diese Entmachtung der Götter ist die radikale, ja zwingende Konsequenz des Kommens Gottes in diese Welt. Und durch die Tatsache, dass jetzt gleichwohl dieser Stern es ist, der sie nach Jerusalem und Bethlehem führt, wird jetzt ein zweites deutlich. Die Bibel erteilt diesen Göttern zwar eine klare Absage, aber sie weiß trotzdem, dass auch dieses Heidentum, wenn es einmal entdämonisiert ist, nicht einfach Unsinn, Wahn und Frevel bedeutet, sondern ebenfalls Frage nach dem wahren Gott und Hinweis auf ihn sein kann. So viel also an diesem Heidentum Wahres ist, ist es nicht wahr gegen Christus, sondern gerade auf ihn hin. Insofern ist also die Botschaft von Christus in Wahrheit die Aufhebung allen Heidentums. Versucht man diesem Stern von Bethlehem mit der historischen Fragestellung beizukommen, gelangt man letztlich zu keinem Schluss. Es gibt eine Fülle von Literatur darüber, ob und inwieweit hier die berühmte Konjunktion von Jupiter und Saturn gemeint ist, welche im Jahr 7 vor Christi Geburt stattgefunden hat, im Zeichen der Fische. Viel wichtiger als die historische Frage scheint mir demgegenüber die symbolische Bedeutung dieses Sterns zu sein. Saturn galt als Stern Israels, Jupiter als Königsstern und das Sinnbild der Fische deutete auf die Endzeit hin. Und wichtig scheint mir, dass Gott dieses Zeichen zwar benutzte, um diese Sterndeuter zu führen, dass sie aber in Jerusalem stecken geblieben wären, wenn sie das prophetische Zeugnis nicht vernommen hätten. Sie antworteten ihm in Bethlehem in Judäa, denn so steht es durch den Propheten geschrieben, und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel weiden wird. Das bedeutet also, liebe Gemeinde, dem Zeichen allein mangelt es an Eindeutigkeit. Gottes kosmisches Handeln macht das prophetische Zeugnis nicht etwa überflüssig. Im Gegenteil, erst mit diesem Zeugnis finden diese Herumirrenden letztlich zu ihrem Ziel, dem Christuskind. Und so bleibt zum Schluss die Frage, wie es denn dazu kommt, dass diese Sterndeuter, Weisen oder Magier, erwachsene Männer vor diesem Kind niederfallen und es verehren wie einen orientalischen König. Und sie gingen ins Haus hinein und sahen das Kind mit Maria, seiner Mutter. Sie fielen vor ihm nieder und huldigten ihm, öffneten ihre Schatztruhen und brachten ihm Geschenke dar, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Vers 11. Nun, in dieser Begegnung geschieht Entscheidendes. Denn hier zwischen den Sterndeutern und dem Jesuskind begegnen sich die Welt des Mythos und die Welt der Offenbarung. Was die Sterndeuter aufbrechen ließ, war der Mythos. Die Erwartung eines künftigen Heilsbringers, eines Herrschers, der Glück, Gerechtigkeit, Frieden und Wohlstand bringt. Und das wurde im Altertum von allen großen Herrschern erwartet, sei es bei den römischen Kaisern oder noch früher bei den Pharaonen, den Großkönigen Assurs oder Babyloniens, bei Kyros, Darius, Alexander, dem Großen. Ich denke, wir können solche hohen Erwartungen bis heute da oder dort bei Präsidentenwahlen beobachten. Damals war ein solcher Herrscher nicht nur der Beauftragte Gottes, sondern er war nicht selten selber Gott. Und sein Werk war nicht nur die Herstellung und Wahrung des irdischen Wohls, sondern auch des umfassenden Heils der Erlösung schlechthin. Doch das Programm aller dieser Herrscher, und das gilt bis heute, war die Welterlösung durch Machtausübung. Und Herodes, der direkte Gegenspieler des Jesuskinds bei Matthäus, steht in dieser Erzählung geradezu Modell für diese Gewaltheilande im alten Orient und in Rom. Denn er hat nichts als die Macht und auch diese nur, solange die Römer sie ihm gönnen. Und darum muss Herodes sie auch verteidigen, argwöhnisch, eifersüchtig und zu allem entschlossen. An Herodes kann man darum die Dämonie der Macht schön studieren. Und zu allen diesen Herrschern und Machthabern steht jetzt dieses Jesuskind in schärfstem Kontrast, dem die Sterndeuter huldigen. Sein Herrsein besteht im Dienen, im Ernstnehmen der Menschen, in einer Liebe, der kein Opfer zu schwer ist, zuletzt im Leiden und Sterben. Doch nur so ist er der wahre Befreier. Sanherib, Nebukadnezar und Augustus waren keine Befreier, auch wenn sie sich vielleicht so nennen ließen. Aber der, vor dem die Weisen niederfallen, er ist es. Sein Reich ist nicht von dieser Welt. Der Unterschied zwischen seiner Herrschaft und der Herrschaft dieser Machthaber lässt sich in dem zusammenfassen, was der Engel wenige Verse zuvor in Vers 21 des ersten Kapitels zu Josef sagt. Sie wird einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von ihren Sünden retten. Jesus Jehoshua, das heißt der Retter, aramäisch. Augustus, Tiberius, Caligula und Claudius und alle die römischen Kaiser, mit denen es das Urchristentum zu tun bekam, sie alle können das Heil der Welt schaffen, indem sie aufräumen. Gewiss, aber sie schaffen dennoch nicht die Sünde aus der Welt. Obwohl diese gerade alles menschliche Leben vor Gott hoffnungslos macht, wenn sie nicht behoben wird. Jesus dagegen wird Herr derer, die an ihn glauben, indem er gerade hier ansetzt. Er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Liebe Gemeinde, die Sterndeuter, verwandelt durch die Begegnung mit diesem Kind, sind zwar wieder heimgekehrt in ihr Land, aber Jesus ist ihnen nachgezogen. Und ganz am Ende des Matthäusevangeliums trägt der Auferstandene seinen Aposteln auf: Geht nun hin, macht alle Völker zu Jüngern. Und heute, wir könnten wieder sagen: Siehe, lueg, ist es eine weltweite Gemeinde, welche dem huldigt, dessen Herrschaft darin besteht, dass er befreit. Amen.